Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Heizungen sollen dazu dienen, die Wohnung zu erwärmen und nicht das Klima. Das ist das Ziel des jetzt in Gang gebrachten Gesetzentwurfs zur Heizungsreform. Die hat in den letzten Wochen vielen Haus- und Wohnungseigentümern, aber auch Mietern Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Und gestern haben nun endlich alle Minister und Ministerinnen der Bundesregierung gemeinsam einen Entwurf eben für ein erneuertes Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Wichtig ist, das ist noch nicht das endgültige Gesetz, denn der Entwurf geht jetzt erstmal den Bundestagsabgeordneten zu. Dann die Bundesländer dürfen auch ihre Meinung sagen und dann wird im Bundestag eben darüber abgestimmt. Der gemeinsame Regierungsentwurf lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Die Nutzung der klimaschädlichen Öl- und Gasheizungen soll ab 2024 langsam auslaufen. Wessen Öl- und Gasheizung ordnungsgemäß funktioniert, der kann sie die übliche Lebensdauer, das sind 30 Jahre, laufen und reparieren lassen. Aber wenn Bedarf für eine neue Heizung entsteht, dann muss diese neue einzubauende Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien laufen. Das heißt, es darf noch Öl oder Gas dabei sein, als Absicherung aber für die kalten Tage. Das Ganze hat ein Enddatum. 2045 soll dann endgültig Schluss sein mit klimaschädlichen Energieträgern im Heizungssystem. Und wir fragen heute im Marktplatz nach klimafreundlichen Heizungslösungen für bestehende Gebäude. Wir lassen den Neubau mal weg, weil da sind die Lösungen eigentlich recht klar. Wir schauen, wie teuer die Systeme sind oder müssen sie immer so teuer sein, wie sie auch hier immer wieder in den letzten Tagen thematisiert wurden. Und Antworten auf Ihre Fragen und unsere Fragen geben Inse Ewen von der Verbraucherzentrale in Bremen zugeschaltet aus dem Norden. Hallo Frau Ewen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und bei mir im Studio begrüße ich Gisela Renner. Sie ist die nordrhein-westfälische Landesvorsitzende im Bundesverband der Energieberater, GIH. Achim Hambücken vom Fachbetrieb, oder er betreibt einen Fachbetrieb für Heizung und Sanitär in Köln. Und Ralf Krug, der ist Ingenieur von Beruf und macht für den Bund der Energieverbraucher, das ist so eine Art ja Selbsthilfeorganisation der Energieverbraucher, die Wärmepumpenberatung. Alle willkommen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frage an Inse Ewen von der Verbraucherzentrale. Ich habe ja schon was über Sorgenfalten erzählt. Was sollte derjenige tun, dessen Heizung sich derzeit mit plus minus dem einen oder anderen Jahr der 30-Jahre-Grenze nähert?
Ja, die Frage, was soll er tun? Auf jeden Fall sich erstmal oder sie auch ausführlich beraten lassen. Also nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, da kommen jetzt hohe Kosten auf mich zu, sondern eine vernünftige Beratung erstmal in Anspruch zu nehmen. Die ist kostenfrei über die Verbraucherzentralen erstmal möglich als Einstieg, um dann sozusagen die Richtung zu erkennen, in welche Richtung die Betroffenen dann denken können, was für dieses Haus dann vielleicht das geeignete Heizsystem sein kann.
Und Sie kommen auch ins Haus und gucken sich das Haus an? Oder eine Zeit lang war ja der Ansturm so groß, dass das gar nicht geklappt hat?
Richtig, wir bieten auch Hausbesuche an. Viele Fragen lassen sich aber schon in der persönlichen oder telefonischen Beratung klären. Und dann ist aber immer auch die Option da, ja, wir kommen auch in den Haushalt, schauen uns das dann direkt vor Ort an, wie das Ganze umsetzbar ist. Aber die Erwartung der Verbraucher bei Verbraucherinnen bei Hausbesuchen ist, dass wir quasi ein Gutachten erstellen. Und das tun wir nicht. Das sind tatsächlich die anderen Institutionen, wie zum Beispiel auch die anderen Partner heute in dieser Runde.
Der Hausbesuch kurz vorab kostet 30 Euro und man bekommt so zwei Seiten in die Hand mit Empfehlungen, richtig?
Ganz genau. Also es ist einfach eine Orientierung nochmal mehr mit dem Wissen, dass die Berater, Beraterinnen vor Ort sich das auch angeschaut haben, was dort möglich ist.
Da kommt jetzt eine Frage direkt an Gisela Renner. Das sind dann die Energieberater, die Zertifizierten, die dann umfangreichere Gutachten machen, sich das Haus richtig genau angucken. Jenseits der Wärmepumpe, die jetzt im Augenblick so in aller Munde ist, gibt es noch weitere sinnvolle Varianten, Systeme, die auf erneuerbare Energien setzen und dann diese Vorgabe, also viele Details sind ja noch nicht klar, aber eins ist klar, 65% Anteil erneuerbarer Energien am Heizungssystem erfüllen werden?
Ja, da gibt es eine ganze Menge weitere Möglichkeiten. Also es muss auch nicht 100% Wärmepumpe einmal sein. Gerade bei älteren Gebäuden kann es manchmal sinnvoll sein, das eben mit einer bestehenden, auch neuen Heizung zu kombinieren. Das sind so typische Fragestellungen, mit denen wir uns drum kümmern müssen. Und was auch aktuell läuft, ist eben auch weiterer Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen. Da ist das Stichwort kommunale Wärmeplanung. Also wer so im innerstädtischen Bereich ist, auch wo dicht bebaut ist, lohnt es sich sicherlich noch mal zu schauen und auch nachzufragen. Gibt es da eben schon Fernwärme oder wird die demnächst ausgebaut? Das ist eine weitere Option eben, weil dann die Aufgabe auch bei den Fernwärmebetreibern ist, dort dafür zu sorgen, dass eben auch die Fernwärme langsam grüner wird, wie der Strom auch.
Was ist mit so Systemen wie Pelletheizung etc.?
Ist weiter möglich, aber da ist eine Diskussion auch im politischen Raum im Gange, unter welchen Rahmenbedingungen das noch möglich ist, weil man einfach sagt, Holz ist ein endlicher Rohstoff und auch die Abgaswerte müssen halt stimmen von solchen Systemen. Das heißt nicht, dass sie völlig ausgeschlossen sind, aber da gibt es eben Zusatzauflagen. Und was ja auch noch reingekommen ist, ist dieses Thema blauer und grüner Wasserstoffnutzung.
Da reden wir gleich nochmal drüber.
Genau,
da reden wir gleich nochmal drüber. Die Wärmepumpe, die ist in aller Munde. Ihr Einbau wird unbürokratisch in diesem herrschenden Konzept als ausreichender Nachweis für einen 65%-Anteil erneuerbarer Energien anerkannt. Bei den meisten anderen Lösungen müssen dann extra Nachweise erbracht werden. So eine Wärmepumpe funktioniert mit Hilfe der Elemente Luft, Boden oder Wasser. Und wie das funktioniert, das erzählt jetzt Jannis Kamesin.
Pumpen Sie doch mal wieder Ihren Fahrradreifen auf. Pressen Sie ein paar Stöße Luft in den Schlauch und fassen Sie dann ans Ventil. Sie werden merken, das Ventil wird warm, denn durch die Kompression der Gase in der Luft steigt deren Temperatur. Die Kompressionswärmepumpe, mit Abstand die gängigste Ausführung unter den Wärmepumpen, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der zentrale Rohstoff einer Wärmepumpe ist ein spezielles Kältemittel. Diese Flüssigkeit fließt durch ein geschlossenes Rohrsystem und nimmt über einen Verdampfer thermische Energie, also Wärme, aus der Umwelt auf. Je nach Pumpentyp, üblicherweise aus dem Erdreich, der Umgebungsluft oder dem Grundwasser. Über einen Verdampfer wird das spezielle Kältemittel selbst bei niedrigen Temperaturen zu Gas, auch bei Minusgraden. Dieses Gas fließt weiter zu einem Verdichter. Unter Einsatz von Strom wird es dort komprimiert und steigert deshalb seine Temperatur. An dieser Stelle tut die Wärmepumpe ihren Dienst für uns. Die entstehende Wärme erhitzt das Wasser, das dann in unsere Heizungen fließt. Anschließend macht ein Kondensator aus dem Gas wieder Flüssigkeit und der Kreislauf kann von vorne beginnen. Aufnahme der Umweltwärme, Verdichtung und so weiter und so fort. Wärmepumpen werden danach unterschieden, ob sie ihre Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser beziehen.
Jannis Kamesin erklärte, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Ich würde hier jetzt in der Sendung gerne mit so einer Art Standardhaus erstmal arbeiten, also beim Einfamilienhaus. Wir gucken natürlich auch auf Mehrfamilienhäuser, wir gucken auch auf Gemeinschaftslösungen, Genossenschaftssiedlungen zum Beispiel. Und mein Vorschlag wäre, das Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter, das hat eine Gasheizung und verbraucht da derzeitig 20.000 Kilowattstunden. Also 140 Quadratmeter, 20.000 Kilowattstunden Gas, also oder umgerechnet ungefähr 2.000 Kubikmeter. Achim Hambücken, Sie sind hier der Praktiker, der Heizungsfachmann. Die Kundin kommt zu Ihnen, hat so ein Familienhaus mit einer Gasheizung und fragt, lohnt sich eine Wärmepumpe? Wie rechnen Sie ihr erstmal so vor, mit welchen Relationen sie dann Gasverbrauch, Stromverbrauch zu rechnen hat?
Ja, wenn man hier eine seriöse Beratung durchführt, fehlt natürlich noch eine Größe dafür, nämlich welche Vorlauftemperatur in dem Heizungssystem genutzt wird oder benötigt wird. Das kann man auch gerne in der Heizperiode mal ermitteln, dass man einfach auch mal versucht, die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage abzusenken. Und wenn man hier zum Beispiel merkt, dass man mit einer Temperatur von 50 bis 55 Grad maximal hinkommt, dann kann man tatsächlich über den Einsatz einer Wärmepumpe nachdenken. Mit den Eckdaten, die Sie mir hier gegeben haben, würde ich jetzt wirklich ganz grob geschätzt auf eine Heizlast von ungefähr 10 kW kommen, die man natürlich schon genauer berechnen muss.
Das die Heizlast ist, sagt dann was darüber, wie umfangreich oder wie groß die Heizung sein muss. Genau. Aber wir bleiben jetzt mal beim Groben.
So, das müsste man, wie gesagt, dann noch detailliert berechnen. Mhm. Die Vorlauftemperatur ist natürlich ganz entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe. Man müsste sich jetzt hier angucken, hat das Haus bereits eine Flächenheizung, sprich eine Fußbodenheizung, sind natürlich die Gegebenheiten erstmal hervorragend.
Kommen wir gleich drauf. Wie rechnen Sie es erstmal vor?
Rechnen vor. In
welcher, also ich habe im Sinn, ich habe meine 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch und wenn ich denke, ich komme mit einer Wärmepumpe klar, die hat, das ist das Stichwort, eine Jahresarbeitszahl, das ist das magische Wort.
Genau.
Wo lande ich dann ungefähr bei einem Stromverbrauch, wenn ich jetzt sage, ich kann eine Wärmepumpe, die schafft so eine Jahresarbeitszahl von 3,5 oder so. Das ist schon ganz gut.
Genau. Wenn Sie eine 3,5er Arbeitszahl bekommen, würden Sie tatsächlich diese 20.000 Kilowattstunden durch 3,5 teilen und hätten dann tatsächlich den Stromverbrauch, den Sie aufwenden müssten, um Ihre Beheizung damit hinzubekommen.
Das heißt, ich lande bei so knapp 6.000
Richtig.
Kilowattstunden, die mich die Heizung, wenn sie normal läuft mit der Wärmepumpe, kosten würde.
Korrekt, ganz genau. Gut.
Herr Krug, Sie machen die Wärmepumpenberatung für den Bund der Energieverbraucher. Herr Hambücken hat schon gesagt, man muss sich dann das Haus angucken. Wir haben häufig jetzt gehört, es braucht eigentlich eine Flächenheizung, eine Fußbodenheizung. Das ansonsten funktioniert das ganze System nicht gut. Will nämlich heißen, die Wärmepumpe läuft eben nicht so wie berechnet, sondern ich muss in irgendeiner Form noch an kalten Tagen Wärme zuheizen. Wie sieht das aus mit den Rahmenbedingungen im Bestand, also bei den meisten Bestandsgebäuden?
Ja, ich möchte nochmal unterstreichen, dass entscheidend ist die Auslegungstemperatur der Heizflächen. Also die Zahl eben 50 oder 55 Grad als Auslegungszustand, sprich bei tiefen Außentemperaturen minus 10, minus 12 Grad. Wenn das die Anlage schafft, dann passt eine Wärmepumpe. Dann werden Arbeitszahlen so im Bereich von 2,5 bis 3 erreicht, sprich aus einer Kilowattstunde Strom werden übers Jahr gesehen 2,5 bis 3 Kilowattstunden Wärme. Bei einer Fußbodenheizung wäre es noch besser. Da erreicht man Arbeitszahlen im Bereich von 4, manchmal drüber. Aber im Gebäudebestand ist das ja relativ selten. Entscheidend ist am Anfang zu schauen, wie ist die Auslegung der Heizflächen. Man muss eigentlich rechnen, man muss sich das in jeden Raum vornehmen, weil es ist manchmal so, dass die Heizkörper sehr unharmonisch ausgelegt sind. Es gibt Räume, da sind sie üppig.
Da war man früher anders gestrickt.
Und man muss dann gucken, wo das schwächste Glied in der Kette ist, dass man wirklich mit diesen Temperaturen auskommt. Das ist schon eine mühsame Arbeit, aber nötig.
Und dann kann Frau Ewen kann bei rauskommen, dass ich auch in einem Bestandsgebäude, in einem Altbau eine Wärmepumpe einbauen kann?
Ja, das kann da auf jeden Fall bei rauskommen. Also ich kann es auch nur unterstützen, dieses Vorurteil, oh, in Bestandsgebäuden, wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist, geht es doch gar nicht. Doch, es geht und es geht auch durchaus in Häusern, die nicht komplett gedämmt sind. Besser ist es immer, wenn der energetische Zustand auch optimal ist. Und und dann kann die Wärmepumpe eingebaut werden. Und da kommt dann auch die Krux. Ich denke, Herr Hambücken wird darüber einiges berichten können, wie dass sie richtig dimensioniert ist, dass sie wirklich dann auch optimal eingestellt ist, die Heizungsanlage insgesamt optimal eingestellt ist und dann so eine Anlage auch effizient betrieben werden kann.
Frau Ranner, warum ist das mit dem Einstellen so wichtig? Die Frage an die Energieberaterin.
Ja, wir haben es ja schon gesagt. Tatsächlich sind diese Vorlauf- und auch Rücklauftemperaturen eben so hängen. Damit hängt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe zusammen. Das hat einfach was mit der Technik.
Und die sind nicht gottgegeben, ne? Die sind häufig zu hoch eingestellt.
Genau. Also viel ist eben nicht daran, dass es einfach das Haus alt ist oder die Flächen alt ist. Man muss sozusagen, wie eben schon gesagt, das ganze System anpassen. Also da gehen wir Energieberater, gehen ja systemisch an die Sache ran, um eben zu gucken, wo sind die Schrauben, die man drehen kann. Wie eben schon gesagt, manchmal reicht es, hat es einen großen Effekt, wenn man einzelne Heizkörper austauscht. Das ist aber eben auch ein Abwägungsprozess. Bei Mehrfamilienhäusern ist es eben mal zu gucken, sind es nur 5 Heizkörper oder 20? Und das ist dann eine Entscheidung zu gucken, wie viel Effizienz macht die Wärmepumpe oder wie teuer ist es dann tatsächlich auch das System anzupassen. Aber auch das kann schrittweise dann auch weiterentwickelt werden.
Mhm. Wir haben jetzt viel über die Wärmepumpe gehört. Viele Haushalte in Schweden, die werden bereits mit einer Wärmepumpe beheizt. Das Land oder die Skandinavier insgesamt gelten da schon länger sozusagen als Musterregion. Und wie das bei denen funktioniert, hat Ann-Britt Backenbüll nachgefragt.
Nicht etwa im Keller. Das Herzstück der Heizung steht bei Louise Torselius mitten im Haus, direkt hinter einer Tür, die vom Flur abgeht. Stolz präsentiert die Schwedin ihre Wärmepumpe. Hier kann man die Temperatur einstellen und den Stromverbrauch von Woche zu Woche oder Tag für Tag ablesen. Einmal im Monat muss sie lediglich den Filter von Staub befreien. Den Rest macht die Abluftwärmepumpe von selbst. Sie gewinnt die Wärme aus der Luft hier im Haus. Die kommt von unseren Körpertemperaturen. Wir sind ja sozusagen lebende Heizkörper. Aber auch aus der Küche oder wenn wir duschen. Die Luft kommt hier über das Ventilationssystem rein. Die kalte Luft wird dann abgeführt und übrig bleibt die Wärme. Nach dem Spielen draußen im noch kalten schwedischen Frühling heizen sich ihre Kinder Liv und Stellan drinnen erst einmal auf. Das weiße Reihenhaus hier im Westen von Stockholm hat die Familie vor gut 8 Jahren gekauft. Familienstammtisch bei der Fika, der traditionellen Kaffeepause. Ich nehme mir Saft. Ich nehme lieber Kaffee. Dazu gibt es schwedische Schaumküsse. Eine wichtige Entscheidung musste die Familie kurz nach ihrem Einzug in das Holzhaus treffen. Die damals schon 20 Jahre alte Wärmepumpe ging nach einiger Zeit kaputt. Die Kosten für Neugeräte umgerechnet rund 10.000 Euro. Da denkt man natürlich drüber nach, ob sich eine solche Investition lohnt, wie viel Strom wir eigentlich verbrauchen und wie hoch der Verbrauch ohne Wärmepumpe wäre. Einen Zuschuss haben wir nicht bekommen, außer einer kleinen Steuererleichterung für die Installationskosten. Das war aber nicht viel. Inzwischen wird in Schweden in jedem 4. Haushalt mit einer Wärmepumpe geheizt. Öl- oder Gasheizungen sind seit Jahrzehnten out. Nur noch rund 60.000 gibt es davon im ganzen Land. Gehen sie kaputt, werden sie durch eine andere umweltfreundliche Heizalternative ersetzt. Jon Erik Nowatzki ist Forscher für Energietechnik an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm. In Schweden ist es einfach, eine Wärmepumpe anzuschaffen. Man beauftragt einfach einen Klempner damit, er installiert sie und alles ist gut. In Deutschland gibt es so viele Regeln und Genehmigungsverfahren. Das ist ein Problem und macht es teurer als bei uns. Auch im Sommerhaus von Familie Torselius an der schwedischen Ostküste sorgt seit kurzem eine Wärmepumpe für die gewünschte Temperatur. Aus ihrer Küche in Stockholm kann Louise sie bequem steuern. Über die App lässt sich die Temperatur ganz einfach einstellen. Wenn wir auf dem Weg ins Sommerhaus sind, ist das ziemlich praktisch. Der Umstieg wird sich für die Familie von Louise Torselius schon in wenigen Jahren gelohnt haben. Da ist sie sich sicher.
Ann-Britt Backenbüll über Wärmepumpennutzung in Schweden. Die Experten im Studio haben schon gesagt, das eine oder andere würden sie anders machen. Wir gehen aber jetzt mal nicht auf die Details ein. Mir geht es nur darum, Frage nach Frau Ewen von der Verbraucherzentrale in Bremen. Das klingt alles ziemlich preisgünstig im Vergleich. Was läuft da anders?
Also zum einen läuft da offensichtlich der politische Wille schon mal anders. Also man hat schon sehr viel früher das Ganze auch eingefordert bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen. Damit ist es sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Da sind wir noch nicht. Also dass es bei uns selbstverständlich ist, über eine Wärmepumpe nachzudenken. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, wir sind einen ganzen Schritt weiter. Also vor Februar 2022 haben nur sehr wenig Menschen als Alternative zu ihrem herkömmlichen Heizsystem über die Wärmepumpe nachgedacht. Nach dem Februar 2022 war die Offenheit für neue und andere Heizsysteme sehr viel mehr gegeben. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch hinkommen, in dem Bemühen, jetzt auf Erneuerbare viel intensiver zu setzen. Die Technologien sind da und die Preise regulieren sich hoffentlich auch. Im Moment sind leider die Preise für Heizungsanlagen, egal ob Biomasse, Wärmepumpen oder auch Gas- und Ölbrennwertanlagen, extrem hoch. Und wir hoffen inniglich, dass diese Preise sich auch wieder relativieren.
Herr Hambücken, runzelt so ein bisschen die Stirn. Der ist ja hier derjenige, der die Heizungen einbaut. Was kommt an Wartungskosten bei einer Wärmepumpe dazu?
Die Wartungskosten sind im Prinzip etwas höher, schon wenn eine Wartung vernünftig gemacht wird, als bei einer Gasanlage oder bei einer Gasbrennwertanlage. Wenn man tatsächlich auch den Kältekreis überprüft, würde ich in einem Einfamilienhaus von circa 400 Euro reden. 300 bis 400 Euro sollte da eine realistische Summe sein, was hinzubekommen ist.
Pro Jahr, und dem gegenüber stehen dann die Einsparungen bei den Stromkosten, wenn die Wärmepumpe so funktioniert, wie sie soll.
Dafür fällt aber die Schornsteinfegerrechnung weg.
Stimmt, die macht ja auch so um die 100 Euro, ja, in dem Bereich sind die auch mittlerweile angekommen. Herr Krug, Sie machen ja die Wärmepumpenberatung für den Bund der Energieverbraucher. Da muss man Mitglied sein,
genau,
um die in Anspruch nehmen zu können. Früher funktionierten Wärmepumpen oder hatten Wärmepumpen einen Heizstab, also Luftwärmepumpen, damit sie für die kalten Tage auch sozusagen dann zuheizen konnten. Die läuft ja einen Großteil des Jahres, läuft sie ja nach ihrem eigenen Prinzip, zieht eben Luft ab, die wird erwärmt, in den Kreislauf eingespeist. Wie funktionieren die heute ohne Heizstab und was heißt das für den Verbrauch? Und man kann einen speziellen Wärmepumpentarif in Anspruch nehmen, das geht vielleicht nicht überall. Was bedeutet das an Mehrkosten, weil man braucht ja einen extra Zähler für.
Also zunächst die Frage zum Heizstab. Ältere Anlagen haben in der Tat einen Heizstab gebraucht, weil die Leistung eingebrochen ist. Neuere Anlagen sind annähernd leistungsstabil, auch bei tiefen Außentemperaturen.
Was ist tief?
Minus 10 Grad, also bei Auslegungszustand,
ja? Okay.
Annähernd. Mhm. Und da ist der Heizstab eigentlich nur noch eine Notlösung. Dann braucht man ihn nicht zwingend, aber wenn man ihn einsetzt, sollte man auch möglichst wenig den betreiben. Und manche Hersteller empfehlen, Anlagen eher knapp zu wählen, damit Heizstab planmäßig einen Beitrag leistet. Da würde ich von abraten. Der Strom des Heizstabes ist teuer und ist entsprechend auch mehr.
Wiegt den Kopf.
Und was den Sondervertrag betrifft, also Wärmepumpen können vom Netzbetreiber Sonderverträge erhalten, wenn sie unterbrechbar sind. Das heißt, sie können zu bestimmten Zeiten abgeschaltet werden, maximal 3x2 Stunden täglich. In der Praxis werden sie sehr selten abgeschaltet. Und dann bekommt man Strom günstiger als normalen Haushaltsstrom.
Sind dann zum Beispiel 30 Cent, ne?
Ja, aktuell ist es 30 Cent, aber ich nehme jetzt das letzte Halbjahr von 2022, da waren die Wärmepumpentarife lagen im Bereich von 20 Cent brutto, also mit Umsatzsteuer. Und ich denke, da wird es auch wieder hingehen nach und nach. Im Moment ist es teurer.
Die Bundesregierung hat da beschlossen, auch eine Strompreisbremse einzubauen, ne?
Ja, und es wird ja auch diskutiert, die Stromsteuer zu reduzieren für alle oder für Wärmepumpen, also dass der Strompreis im Verhältnis zum Brennstoffpreis eben nicht zu hoch ist, sonst ist die Wirtschaftlichkeit schlecht.
Frage an den Heizungspraktiker. Sollte ich dann vielleicht einen Pufferspeicher noch haben, also in Form von einem großen Wasserspeicher? Kann ja sein, dass das mit den Unterbrechungen mehr wird. Und brauche ich, wie teuer ist so ein zusätzlicher Zähler? Den brauche ich ja, wenn ich diesen speziellen Wärmepumpentarif in Anspruch nehmen will.
Richtig, ich brauche da definitiv einen zusätzlichen Zähler, Sie sagten eben schon, meinen Kopf wiegen. Ja, eine Wärmepumpe sollte vorwiegend aber auch nicht zu groß ausgelegt werden. Das wäre zum Beispiel ein Risiko für die Lebensdauer, weil das Gerät dann zu oft in die Taktung reingeht. Deswegen kann man je nachdem auch schon mal billigend in Kauf nehmen, dass bei wirklich sehr tiefen Temperaturen der Heizstab es schon mal übernimmt und man vielleicht nicht die komplett 100% Leistung über die Wärmepumpe abdeckt. Wobei es von der Energieeffizienz natürlich wünschenswert wäre.
Und der wie teuer ist sowas? Also was braucht man als Zusatz, wenn man das alles nicht haben will und die billigste Variante betreiben möchte?
Ja, wenn der Zählerschrank noch erweitert werden muss, weil vielleicht noch kein Platz vorhanden ist, dann kann sowas auch ohne weiteres mal um die 1.500 bis 2.000 Euro zusätzlich kosten. Ja. Es hängt von der vorhandenen Elektroinstallation ab. Den Pufferspeicher, um es noch ganz kurz darauf einzugehen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, alleine auch schon, um wieder die Taktung der Wärmepumpe zu vermindern, weil das wirklich entscheidend für die Lebensdauer ist, desto weniger so eine Wärmepumpe an- und ausgehen muss, anspringen, takten, sagt man im Fachjargon dazu, desto besser ist nachher die Lebensdauer der Maschine. Und aus dem Grund würde ich den Pufferspeicher auf jeden Fall schon dazu empfehlen.
Das heißt, ich habe da einen 500-Liter-Tank oder Frau Renner?
Nicht, also vielleicht greife ich da nochmal rein, 500 Liter in einem Einfamilienhaus bei einer Luftwärmepumpe wäre viel zu groß in der Regel. Okay. Also wir liegen da eher im Bereich so um die 100 bis 200 Liter. Dient dann in erster Linie wirklich, um die Taktung zu vermeiden. Ein zu großer Pufferspeicher wäre ja auch wieder ein Energieverlust im Endeffekt.
Ja, genau. Was ich noch einwerfen wollte, ist, dass wir schätzen, dass wir demnächst zeitabhängige Stromtarife bekommen, je nachdem, wie viel erneuerbare Energien haben. Und da hilft das natürlich auch ein bisschen, tatsächlich die Anlage dann laufen zu lassen, wenn der Strom möglichst billig ist.
Apropos billig oder nicht billig, Frau Ewen, was kommt denn auf uns zu in Sachen Gaskosten?
Ja, die Gaskosten, also wir haben natürlich keine Glaskugel und können jetzt sagen, oh, der Preis wird sich verdoppeln oder auch nicht. Wir merken es ja aktuell schon, der Preis sinkt als Handelsware, aber es wird noch nicht, genau, wird
geht
aber
auch wieder hoch,
nicht,
mit Sicherheit wahrscheinlich.
Genau, wird, also es wird ein Auf und Ab geben und das heißt, wir wissen aber definitiv, dass die CO2-Steuer auf uns zukommt. Die ist ja jetzt auch schon dabei und die wird weiter steigen. Das macht den Gaspreis auf jeden Fall teurer. Ich sag mal so, wir kommen aus einer Dimension, wo der Gaspreis 4-5 Cent gekostet hat und sind dann relativ zügig auf 12, 17, 19, 21 Cent und mehr gestiegen. Und im Grunde genommen werden wir auf jeden Fall wieder Richtung 12 Cent gehen können, vielleicht auch 14, aber auch da immer wieder mit einem Auf- und Abrechnen müssen. Also es kann immer wieder Phasen geben, vielleicht auch je nach weltpolitischer Lage, wenn es wieder weitere Krisen gibt, wird plötzlich auch das Gas wieder teurer, der Ölpreis auch steigen. Also von daher, wir werden, glaube ich, nicht, also ich glaube, soweit kann ich mich raushängen, nicht wieder in die Region 4 und 5 Cent kommen.
Wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Herr Nake aus Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bitte.
Ja, ich habe eine Gasetagenheizung, wohne in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Gasetagenheizung ist eine Brennwerttechnik mit integriertem Warmwasserspeicher von gut 80 Litern und habe bisher mehrere Stellen wie den BDEW, den Bund der Energie- und Wasserwirtschaft und viele andere, auch Ministerium und so weiter, vergeblich gefragt, welche technische, klimafreundliche Lösung im, wie gesagt, sechsgeschossigen Wohnungseigentümergebäude hier mitten in Berlin-Moabit, abgesehen von den Hürden, die eine Wohnungseigentümergemeinschaft bei Beschlüssen fassen muss, interessiert mich, wie denn eigentlich die Lösung einer klimafreundlichen Heizanlage in einem solchen 100 Quadratmeter Wohnung, vier Zimmer, normaler Heizdurf am Fenster, wie sieht die technische Lösung aus?
Frau Renner, die Energieberaterin.
Genau. Also ich würde sagen, auch für Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft würde ich wirklich empfehlen, eine unabhängige Energieberatung in Anspruch zu nehmen, weil diese Frage kann man nur individuell an dem jeweiligen Gebäude, an der Wohnungseigentümergemeinschaft klären. Also Sie sagen, Sie haben schon eine Brennwerttherme. Das wird eher bei den Gasetagenheizungen auch die Ausnahme sein. Das ist schon eine effektivere Gasheizung. Die meisten haben sogenannte Heizwertgeräte, die sind halt auch von der Effizienz nicht besonders gut und auch selbst wenn man die dann in Brennwertgeräte umbauen würde, sind das auch mit, weil ich da die ganze Schornsteininfrastruktur, um das mal ganz vereinfacht auszudrücken, auch anpassen muss, auch nicht so gerade preisgünstig, so da sehr interessant sein kann. Wie sehen denn dann mögliche Alternativen aus? Und je nachdem, wie groß die Wohnungseigentümergemeinschaft ist oder auch sonstige Genossenschaften und so weiter, kann man das natürlich mal eben pro Gasetagenheizung denken, aber auch pro Gebäude oder vielleicht auch pro Quartier. Also auch das kann sehr interessant sein. Die Dena hatte Einsparpotenziale.
Was heißt das denn praktisch? Sagen Sie mal ein Heizungsbeispiel, eine Heizungslösung.
Eine Heizungslösung könnte natürlich zentral zu sehen, ob es da mit einer Wärmepumpe klappt oder einer Hybridheizung oder auch wenn es ein großes Mehrfamilienhaus ist, gibt es da tatsächlich auch schon Fernwärme oder gibt es Nahwärmelösungen. Das hat eventuell auch den Vorteil, gerade dass jemand anders investiert, um diese Anlage zu bauen. Dann braucht die Wohnungseigentümergemeinschaft selbst nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen, was ja auch häufig ein Problem ist. Wie kriegt man das Ganze finanziert halt? Da haben wir viel mehr größeren Spielraum. Und wie auch schon angedeutet, brauchen gerade Wohnungseigentümergemeinschaften, glaube ich, auch noch viel Hilfe im Bereich eben der nicht technischen Sachen, Juristerei etc. pp. Da müssen wir jetzt auch dran.
Herr Lessenich, ich bitte um Verzeihung, dass wir, Herr Lessenich, Entschuldigung, Frau Lesslich ist gleich in der Leitung. Herr Nake, ich bitte um Verzeihung, dass wir jetzt keine Nachfragen zulassen, weil wir so viele Hörerfragen haben. Ich würde
vielleicht
jetzt,
noch kurzer Einwurf. Das Thema ist individueller Sanierungsfahrplan. Das ist ein detailliertes Gutachten, was vorher auch schon angemerkt worden ist, wo das auch vorgestellt werden kann auf einer Wohnungseigentümerversammlung, dass man eben auch das diskutieren kann. Das würde ich in dem Fall empfehlen, das erstmal zu machen.
Kostet eigentlich über 2.000 Euro, wird aber bezuschusst.
Ja.
Beim Mehrfamilienhaus. Was zahlt die Eigentümergemeinschaft ungefähr?
Ja, je nachdem, wie komplex die Fragestellung ist, können da schon ein paar tausend Euro sein. Dann sind dann aber auch entsprechend eine Menge an Wohneinheiten dahinter. Also pro Wohneinheit ist das vielleicht 100, maximal 200 Euro.
Und das ist gut investiertes Geld, weil die Eigentümergemeinschaft gemeinsam diskutieren kann und der Energieberater kommt auch und bespricht das, wenn ich
genau,
das...
Genau, und reflektiert, was heißt denn das jetzt vor dem Hintergrund der Förderung und der Gesetzeslage?
Herr Krug.
Ich meine, bei Wohnungseigentumsgemeinschaften muss nicht zwingend eine zentrale Lösung angestrebt werden. Das Problem ist ja einfach, die eine Wohnung hat ein altes Heizgerät, die andere vielleicht schon ein ganz neues. Eigentlich muss eine Lösung gesucht werden, dass Wohnungen nach und nach unabhängig voneinander, zeitlich unabhängig voneinander, eine Umstellung schaffen. Und wenn die Gebäude einigermaßen gut wärmegedämmt sind, das ist die Voraussetzung, dann kommt diese Abluftwärmepumpe, die in dem Beitrag eben aus Schweden genannt wurde, durchaus in Frage, weil das nämlich genau den Vorteil hat, es kann Wohnung für Wohnung nach unabhängig voneinander umgerüstet werden.
Wichtig ist, glaube ich, auch, dass nur weil eine Heizung kaputt geht, jetzt in dem Gesetzentwurf, ich sage nochmal, ein Entwurf vorgesehen ist, ja, die darf erstmal auch gegen eine gebrauchte Therme irgendwie ausgetauscht werden. Es muss jetzt nicht das ganze Haus tauschen und es gibt Übergangsfristen. Herr Hamböcken, ich glaube, Sie wollten auch was ergänzen?
Ja, noch zu der praktischen Lösung. Genau wie es auch schon gesagt, ist natürlich zu überprüfen, ob man in der einzelnen Wohnung vielleicht einen Umbau mit einer Wärmepumpe zum Beispiel realisieren kann, wenn es platzmäßig machbar ist. Wenn sich eine Eigentümergemeinschaft einig ist und wirklich sagt, wir wollen das zentral angehen, haben wir das auch in der Praxis schon mehrfach umgesetzt, dass die Anlagen zentralisiert worden sind. Es gibt so besagte Wohnungsstationen, die man im Prinzip anstelle der Heiztherme aufstellt, wo dann tatsächlich auch die Warmwasserbereitung stattfindet. Und dann kann man wunderbar in der Zentralheizung zum Beispiel mit einem Hybridsystem arbeiten, was denn gleichzeitig die hohen Temperaturen über ein Brennwertgerät zum Beispiel abdeckt, die niedrigeren Temperaturen oder bei den günstigeren Außentemperaturen über eine Wärmepumpe arbeiten kann. Das kann eine sehr effektive Lösung sein. Und so Anlagen kann man natürlich auch contracten. Das heißt, dass man sie nicht kauft, sondern dann zum Beispiel auch ähnlich wie ein Leasingmodell bekommt. Dann kann das sogar kostenmäßig noch eine gute Lösung für ein Objekt sein.
Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen, gemeinschaftliche Lösung, Quartierslösung. Da läuft, glaube ich, in Bremen schon das eine oder andere. Wir hatten im Deutschlandfunk einen Bericht von der Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp. Kann man übrigens nachhören, wenn Sie in der Audiothek oder wenn Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de das Stichwort Genossenschaftssiedlung eingeben. Wie funktionieren solche Quartierslösungen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Systeme. Also im Moment gibt es zum Beispiel einen Versuch, dass ein ganzer Straßenzug, 80 Hauseigentümer haben sich dort zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen gar nicht mehr jeder die eigene Heizung haben, sondern wir möchten eine zentrale Wärmepumpe am Ende der Straße installiert haben und über das Rohrsystem quasi Nahwärme bekommen wir dann die Wärme auch in unsere Wohnungen geliefert und in unsere Häuser. Dafür haben sie verschiedene Konstruktionen sich überlegt, also nicht die technische Seite, sondern sie werden jetzt eine Genossenschaft gründen. Sie haben schon die Finanzierungsanträge und Aufträge laufen und sind sogar schon, genau, sind also sehr, sehr weit schon, also können auch relativ schnell schon zur Tat schreiten. Also zwischen Diskussion und Umsetzung liegt im Moment ein Dreivierteljahr. Das finde ich sehr, sehr kurz für solche Prozesse. Aber da sind sich eben auch zum Beispiel alle Eigentümer einig. Und also dieses Konzept, was am Ende dann vielleicht die Wärmepumpe ist oder welches System auch immer, ist für viele Straßenzüge dann anwendbar, wenn man einfach weiß, die Häuser sind alle zum gleichen Zeitpunkt erstellt worden. Sie haben alle eine ähnlich alte Heizungsanlage. Warum sollen jetzt 80 Haushalte eine eigene Heizungsanlage installieren, wenn es Alternativen dazu gibt?
Wir begrüßen Frau Lesslich in der Hamburg. Leitung am Telefon in Hamburg. Okay, ja, bitte. Hallo nach Hamburg.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe ein Familienreihenhaus, das ist gut gedämmt und isoliert und ich habe das übernommen mit Nachtspeicherheizungen. Und jetzt ist es so, dass eine Nachtspeicherheizung scheinbar so langsam ihren Geist aufgibt. Jetzt ist für mich die Frage, lohnt es sich da noch wieder, sich darum zu bemühen, eine neue Nachtspeicherheizung reinzutun? Oder wie sieht überhaupt die Zukunft der Nachtspeicherheizung aus?
Wer möchte? Frage nach Bremen, weil wir Sie nicht sehen können, ob sie was sagen möchte oder soll ich Frau Renner übergeben?
Ich traue mich mal, ist eine sehr spannende Frage, weil in der Vergangenheit ist das gesetzlich immer mal wieder aufs Tableau gekommen und jetzt irgendwie total verschwunden dafür. Aber im neuen GEG taucht die Stromdirektheizung wieder auf.
Ist das für die Laien? Das ist das gleiche Wort?
Gute Frage.
Oder ist das gleiche System?
Nein, normalerweise nicht. Geht man aktuell dazu über, Strahlungsheizung dann einzubauen. Das lohnt sich aber wirklich nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden, also so in Richtung Passivhaus, wo man wirklich nur noch ganz wenig heizen muss, weil sonst ist es eine sehr teure Lösung. Allerdings, wenn ich Nachtspeicherheizung habe, habe ich das Problem, dass ich keine zentrale Verteilung habe und das ist auch wieder so eine individuelle Frage, vielleicht auch nochmal Energieberatung in Anspruch nehmen, um zu gucken, wie aufwendig wären jetzt Umbauarbeiten in dem Zusammenhang.
Ja, also wenn ich jetzt Zentralheizung oder irgend sowas reinmachen müsste, dann müsste ich die ganze Hütte aufreißen.
Genau.
Ja, es ist einfach die Strom, also eine Direktheizung, ob das ein Nachtspeicherofen ist, ob es zum Beispiel die heutigen Strahlungswärmeöfen sind. Das Problem ist einfach, eine Kilowattstunde elektrischer Strom wäre dann auch gleich eine Kilowattstunde Wärmeenergie. Und das ist dann eigentlich sehr, sehr teuer und da kann man eigentlich nicht zu raten. Bei der Wärmepumpe zum Beispiel wird ja tatsächlich aus einer Kilowattstunde Strom werden im Idealfall zwischen 3, 4, vielleicht sogar über 4 Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugt und genau davon lebt ja das System. Deswegen würde ich von der Elektrodirektheizung eigentlich immer absehen.
Frau Ewen, haben Sie auch noch eine Empfehlung?
Ja, genau. Ja, vielleicht, wie gehen Sie jetzt konkret vor? Also wir hören das relativ oft, dass die Haushalte sagen, boah, das ist mit ganz wahnsinnig vielen Maßnahmen verbunden. Das stimmt, das ist ein großer Aufwand. Aber ich glaube, manchmal kann man den Zahn auch wieder ziehen, weil es durchaus Möglichkeiten gibt, das ohne eine Riesenbaustelle zu investieren. Und ich würde jetzt auch eher nicht darauf setzen, Stromdirektheizung oder Nachtspeicheröfen weiter zu betreiben, wenn es denn sein muss oder wenn es Ihnen so sinnvoll erscheint. Ja, aber wir haben im Moment Preise für Nachtstrom, Speicherheizung bis zu 51 Cent steigende Tendenz. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das ist gegenüber den Wärmepumpenstromtarifen von 30 und voraussichtlich wieder sinkenden Preisen, 30 Cent und weniger, eine ganz andere Dimension. Also ich würde es in ein Konzept gießen, aber auf jeden Fall erst nach einer ausführlichen Beratung.
Vielen Dank an Frau Lesslich und ich begrüße Thomas Jäger irgendwo, ich glaube im Südosten Deutschlands oder so ähnlich.
Ja, hallo.
Wir warten auf Ihre Frage.
Es ist ja so, wir haben ja praktisch in unserem Ort ein Nahwärmenetz gebaut. Vor 10 Jahren haben sich da ein paar Jungs zusammengefunden und haben ein Nahwärmenetz gebaut.
Schon sehr fortschrittlich?
Bitte?
Schon sehr fortschrittlich.
Ja, wir werden Hackschnitzel vergast sozusagen, also nicht einfach verbrannt, sondern vergast, mit einer Turbine angetrieben und da speisen wir praktisch 24 Stunden am Tag Strom ein. Über 20 Jahre kriegen wir dann eine Einspeisevergütung und Abfallprodukt ist natürlich Wärme, die geht durchs Dorf. Das sind vielleicht 100 Häuser im Dorf, im Ort, die sind fast, also 90% dran. Und das ist natürlich eine absolut total tolle Sache. Ne? Und das ist absolut genial. Wird Strom eingespeist, keine Sonne und Wind.
Es hilft nur Ihnen nichts, ne? Sie haben ein altes Fachwerkhaus.
Ja, es ist so. Ich habe ja selber, wohne ich im normalen Haus, sage ich mal so. Ich habe aber noch ein altes Elternhaus, das ist richtig alt. Ja. Und es ist ja schade, wenn der Wohnraum irgendwie dann mal nicht mehr genutzt werden darf, ne? War ja auch mal die Frage. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dieses alte Haus auch anschließe an die Wärme, an dieses Wärmenetz. Und die Frage ist halt, ja, muss ich dann trotzdem noch radikal extrem dämmen? Ne, das ist das
also Wärmenetz ist das eine. Sie haben auch geschrieben hier, das kann ich sehen, Wärmepumpe geht nicht, sagen Sie, wegen der schlechten Dämmung. Vielleicht geben wir das mal an Herrn Krug.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, genau. Wenn da ein Wärmenetz auf Basis erneuerbarer Energie, also Biomasse, vorhanden ist, dann müssen Sie nicht wärmedämmen oder auf Wärmepumpe ausweichen, sondern können Sie das nutzen, sprich gar nichts dagegen.
Das ja, ist aber ja, das kostet ja auch irgendwie Geld.
Es kostet Invest, der Netzanschluss kostet Geld, hat Betriebskosten. Aber die Frage war ja, ob noch zusätzlich gedämmt werden muss oder eine Wärmepumpe sein muss. Das ist beides nicht der Fall.
Welche Nahwärme-Energiepreise haben wir dann? Also was zahlt man bei der Nahwärme für die
ganz unterschiedlich.
Es gibt Wärmeeinheit?
Die Kilowattstunde Wärme kostet zwischen 10 Cent und je nachdem, wo es herkommt, auch mal 20 Cent. Das ist, im Moment haben wir den Preisdeckel von 9,5 Cent und es ist auch eine Regel, ein Grundpreis in Abhängigkeit der Leistung des Gebäudes. In der Vollkostenrechnung, wenn man alles rechnet,
genau.
Das heißt auch wieder die Brennstoffseite, Wartung, Kaminkehre, diese Dinge, ist man im Bereich von einer konventionellen Heizung.
Okay, es wird nicht billiger, aber es wird auch nicht teurer?
Im Bereich.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Lösung, wenn die Option da ist.
Also die Lösung, die die Gasheizung bisher dargestellt hat, nur dass sie leider nicht klimafreundlich ist.
Ja, genau.
Okay. Was ist mit Dämmen?
Immer gut. Da muss ich gleich einhaken, weil tatsächlich war ja auch schon das Thema hier Grundpreis. Denn wenn ich in die Ferm- oder die Nahwärme gehe, dann je besser mein Haus gedämmt ist, desto geringer ist auch mein Grundpreis. Und auch desto besser kann ich also zum Beispiel auch variieren, halt, weil mein Haus auch nicht so schnell auskühlt. Das übersehen auch manche Leute eben. Aber das hängt natürlich immer auch sehr individuell davon ab, wie aufwendig das ist oder wie die Rahmenbedingungen ist. Ja, wir hatten schon Thema Denkmalschutz als Stichwort oder so.
Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Heizlast ermitteln. Wie geht man da vor? Weil da hängt es ja davon ab, wie groß meine Heizung faktisch gebaut wird.
Also man könnte das ohne weiteres natürlich auch über den Istverbrauch ermitteln. Damit kriegt man schon mal einen sehr guten Indikator, wo die Reise hingehen wird. Es gibt da auch Berechnungstools für, wo man das relativ schnell und einfach mit nachrechnen kann. Und dann kann man schon relativ belastbar eine Heizlast da ermitteln. Über natürlich auch dann die entsprechende Vorlauftemperatur kann man auch die Jahresarbeitszahl darstellen und dann schon eine sehr gute Prognose abgeben, wo die Energiekosten in Zukunft hinwandern werden. Gerade für die Förderungen ja geforderten hydraulischen Abgleich nach Verfahren B ist natürlich sowieso eine Heizlastberechnung für das Gebäude nötig. Und in dem Moment haben sie es natürlich auch ganz genau dem Gebäude entsprechend ermittelt und dann können sie wirklich da auch eine sehr saubere Aussage zu machen.
Die Anforderungen an die technische Kontrolle der Heizung wird in Zukunft auch genauer werden. Wir haben von diversen Hörern einen Hinweis bekommen auf Anergienetze. Was ist das?
Also ich nehme an, ich kenne das eher unter kalter Nahwärme. Das sind eben nicht so klassische Fernwärmenetze, haben so Temperaturen bis 100 Grad. Diese kalten Netze sind eher so bei ja um die 20 Grad rum. Warum macht man sowas? Natürlich kann man dort auch Abwärme nutzen von unterschiedlichen Bereichen. Es gibt gerade auch wissenschaftliche Untersuchungen, sowas zum Beispiel auch als Verteilnetze in Mehrfamilienhäusern einzubauen, wo Gasetagenheizungen drin sind und das als Quelle wiederum für kleine individuelle Wärmepumpen zu nutzen. Da läuft gerade ein großes Forschungsprojekt mit 10 Wärmepumpenherstellern. Da bin ich auch mal neugierig, halte ich für sehr interessant, weil das eben auch nochmal eine Option ist, eventuell auch Kosten zu sparen bei der Installation, weil man weniger Dämmung für die Rohre braucht und eventuell auch auf preisgünstige Wärmequellen zurückgreifen kann, die dann wieder hinterher den Betrieb günstig machen und auch vor allen Dingen den Wirkungsgrad der Wärmepumpen drastisch erhöhen können.
Jens Radke schreibt uns, Energienetze werden mit 10 bis 15 Grad Vorlauf betrieben. Und es gibt in Berlin in Bremen einen Verein Erdwärme dich e.V., das heißt eine Genossenschaftsgründung steht da bevor für hunderte bis tausende Haushalte, planen sie. Wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, weisen aber darauf hin und werden uns das Thema auf jeden Fall im Blick behalten. Wir gehen jetzt mal nochmal nach Bremen zu Inse Ewen von der Verbraucherzentrale. Kommen wir mal auf den sozialen Aspekt. Wie ist das mit den Preisen? Die sind im Augenblick, ich glaube, sagen alle,
Der Markt ist überhitzt, überteuert. Das heißt, eine gute Empfehlung wäre schlicht und ergreifend zu warten, bevor man sich einer neuen Heizung widmet, da ja auch die Wärmepumpenhersteller gesagt haben, sie würden jetzt stärker in die Massenproduktion gehen. Aber wie sieht das im Augenblick nach dem Gesetzentwurf, der sich noch ändern kann, mit Zuschüssen aus, Frau Ewen?
Ja, also die Bundesregierung hat jetzt sozusagen den ersten Einblick gewährt, wie sie sich das ab 1.1. zuschussmäßig vorstellt. Und da sagt sie einfach, grundsätzlich gibt es 30% für den Einbau einer Heizung mit 65% erneuerbarem Anteil. Und zusätzlich werden Klimaboni gewährt, je nachdem, wie die Situation ist. Also zum Beispiel Wohngeldempfänger, Transferleistungsempfänger sollen einen höheren Klimabonus bekommen im Gespräch. Sind 20%. Das heißt, ich hätte im Endeffekt optimalerweise 50% als Bargeldzuschuss dann bei einer Heizungsanlage wieder zurück. Dann die andere Variante auch in der Diskussion, es soll zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen wieder geben, die es aktuell nämlich auch leider gar nicht gibt.
Ganz wichtig, denn man muss in Vorlage gehen.
Bei den Zuschüssen muss ich sozusagen erstmal die komplette Heizungsanlage bezahlen.
Genau. Und das dauert auch Bearbeitungszeit, genau. Ne? Bei der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Ich brauche einen längeren Atem. Also wenn ich heute meinen Nachweis erbringe, dass die Heizungsanlage ordnungsgemäß eingebaut ist, kann es durchaus ein paar Wochen dauern und also im schlimmeren Fall sogar noch länger. Genau, im schlimmeren Fall noch länger, weil die Schwierigkeit immer darin liegt, dass möglicherweise Unterlagen fehlen oder irgendwo nicht auffindbar sind bei der zuständigen Stelle. Das ist im Moment das BAFA. Und man braucht einen etwas längeren Atem. So, das ist das, was der Gesetzestext im Moment regelt. Aber es ist so, dass die Kommunen auch inzwischen weitere Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Und die sollte man sich auch genau erfragen. Also diejenigen, die Transferleistungen bekommen, also Geld von den Behörden bekommen und jetzt eine defekte Heizung in ihrem Eigenheim haben, müssen das auch mit ihren zuständigen geldgebenden Behörden besprechen, ob hier dann so etwas eingebaut werden kann und ob es eine zusätzliche Unterstützung gibt.
Und dieser Gesetzentwurf sieht auch zahlreiche Ausnahmen ohne Ende für kleine Besitzer vor. Auch zum Beispiel, wenn man mit zwei Wohnungen in einem Haus ist, eine ist vermietet und man bewohnt die andere, da muss man dann jedes Mal genau hingucken, in welcher Form. Wir sollten vielleicht
sehr viele Übergangsregelungen, die ja sogar bis zu 13 Jahre dauern können. Es gibt Härtefallregelungen auf Antrag, wenn man einfach sagt, es geht einfach nicht oder vielleicht sogar der Schornsteinfeger auch bestätigt, dass es in diesem Haus gar nicht anders geht. Ich habe jetzt keine Fälle vor Augen, wo das so sein könnte, aber auch da gibt es noch relativ viele Hintertürchen für diejenigen, die sagen, Mensch, es geht doch bei mir gar nicht. Die sollten nicht den Kopf in den Sand stecken.
Wichtige Nachfrage noch, wenn man sich diese Beratung, diesen umfangreichen individuellen Sanierungsfahrplan besorgen möchte, da muss man ja auch als ein Familienhaus zuzahlen. Ich glaube, das bewegt sich so im Bereich 250, 300 Euro. Kriegt man da auch irgendwelche Unterstützung?
Also im Moment ist es ja so, dass der individuelle Sanierungsfahrplan mit 80% der Kosten automatisch bezuschusst wird und der Eigenanteil 20% ist. Ob es da weitere Unterstützung auch bei den Behörden gibt, glaube ich eher nicht, weil diese Summe sozusagen ist ja schon unheimlich hoch gefördert.
Das sind oder nicht jeder Energieberater ist auch berechtigt, diese Förderanträge zu stellen. Wie ist die Webseite, wo ich die berechtigten Energieberater finde, Frau Renner?
Ja, guter Stichwort. Das ist natürlich deutschlandweit von der DENA, die Energie-Effizienz-Experten.de Liste. Da kann man nach einer Postleitzahl suchen und kann auch sich auch so ein bisschen die einzelnen Berater angucken. Die sind alle zugelassen. Da kann man auch gucken, ob da ein Kreuzchen bei individuellem Sanierungsfahrplan ist oder man sucht da ganz gezielt nach. Das ist wie so bei anderen Suchportalen auch, dass ich da so verschiedene Sachen auswählen kann.
Sagen Sie es nochmal.
Energie-Effizienz-Experten.de
Wunderbar. Jetzt hat Thomas Meinhardt mit weiteren Hörerfragen das Wort.
Ja, ein großes Stichwort ist das Warmwasser. Die Gasetagenheizung ist ja oft kombiniert mit einer Warmwasseraufbereitung. Auch für andere Sachen braucht man Warmwasser und die Wärmepumpen erzeugen ja nur kein warmes Brauchwasser. Was also tun?
Gebäude, die bereits eine zentrale Warmwasserbereitung haben, können mit modernen Wärmepumpen dieses Warmwasser genauso bekommen, wie sie es mit den Heizkesseln bekommen. Das heißt, die Wärmepumpe kann heizen und Warmwasser bereiten. Voraussetzung ist, dass die Wärmepumpe die Temperaturen erreicht, die nötig sind. Und da gelten ja aufgrund der Trinkwasserhygiene in Mehrfamilienhäusern diese 60-Grad-Regel. Um das zu schaffen, muss eine Wärmepumpe 70 Grad Vorlauf schaffen. Die modernen schaffen das. Dann macht die Wärmepumpe das gleich wie der Kessel, heizen und Warmwasser bereiten.
Kann ich nur bestätigen. Ist im Endeffekt so. Und gerade auch zum Beispiel bei Etagenheizung stellt man beispielsweise auf ein Wohnungsstationssystem um. Ist das normalerweise auch über die Plattenwärmetauscher da auch zu realisieren? Alternativ sind natürlich auch da gerade die Hybridheizungen nicht verkehrt, die dann natürlich auch über das Gasbrennwertgerät schon noch auch die Warmwasserbereitung unterstützen können und dann über die Wärmepumpe die Heizung realisieren.
Ja, kurze Ergänzung, gerade bei Mehrfamilienhäusern stelle ich fest, wir haben öfter mal Mischnutzung, das heißt, manche haben einen Durchlauferhitzer oder hatten früher welche. Das heißt, da gucken wir uns auch ein bisschen genauer an, wie sind die Rahmenbedingungen, weil auch das ist immer die Frage, wenn man sagt, man möchte die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, ob man eben vielleicht auch dezentral Warmwasser machen kann, einfach um auch Investitionskosten zu sparen.
Das heißt aber dann, das Warmwasser würde dann mit Strom
erzeugt.
Ja. Und die Strompreise waren auch immer wieder eine Frage. Genau. Die sind im Beispiel aus Schweden, was wir da gehört haben, da ist der Strom sehr, sehr viel billiger als in Deutschland.
Kommt aus Atomkraft und Wasserkraft?
Genau, aber ich muss auch fragen, ist das zum Beispiel, sind da Wohnungen, wo viele Menschen wohnen, die häufig Warmwasser brauchen und duschen? Ist das eine andere Frage, wie, ich sage jetzt mal, ein Studentenwohnheim, wo dann halt eben pro Wohnung eben nicht so viel Warmwasser gebraucht wird? Also da geht wieder alles rein in die Entscheidung, was ist da zu empfehlen.
Bleibe ich zum Beispiel auf der Etage und kann tatsächlich auf der Etage ein Wärmepumpensystem nachrüsten oder einbauen und habe auch den nötigen Platz dafür, kann natürlich auch diese Anlage Warmwasser bereiten in einen Warmwasserbereiter. Hier muss ich im Zweifelsfall auch gerade, wenn es nur eine Wohneinheit, die betroffen ist, nicht die 60 Grad einhalten und kann dann natürlich auch deutlich effizienter da auch die Warmwasserbereitung über eine Wärmepumpe auch erledigen.
Ein Hörer aus Bayern hat eine 7 Jahre alte Brennwertgasheizung, ein kleines Grundstück, und er überlegt nun, die Gasheizung als Zuheizung und vielleicht auch für die Warmwasserbereitung zu behalten und eine Wärmepumpe zusätzlich zu installieren. Er macht sich nur Gedanken bei dem kleinen Grundstück Reihenhaus um den Lärm, den eine Wärmepumpe macht. Was kann man dagegen tun?
Lärm ist ein interessantes Stichwort. Es gibt Wärmepumpen auf dem Markt, die sind laut, und es gibt welche, die sind leise, wie es immer so ist. Der Bundesverband Wärmepumpe hat einen Schallrechner, da kann man die Werte der ganzen Geräte wirklich rauslesen. Ich achte immer auf den Maxwert, also nicht den DIN-Normwert, der ist im Teillastbetrieb, sondern den Maxwert. Und da sollten Wärmepumpen unter 60 dBA liegen. Es gibt auch welche, die sind nur 55 dBA als Schallwert. Und es gibt auf dem Markt auch Geräte, die sind bei 66, 68, also ein ganz breites Spektrum. Und wer eine weitere Alternative ist, das Gerät nach innen zu packen, also das heißt keine Außenaufstellung zu wählen, sondern ein innenaufgestelltes Gerät, was
dann
immer noch...
Dann ist es aber bei mir im Haus.
Dann ist es im Haus, hat ja auch Vorteile. Yeah. Sieht ist nicht
optisch. Eine Gasheizung
rauscht
im Übrigen auch, ne, wenn die anspringt.
Bei einem kleinen Gebäude beides zu machen, also das Gasgerät und die Wärmepumpe, ist fraglich aus meiner Sicht. Man investiert dauerhaft dann auch in zwei Anlagen und erhält zwei Anlagen. Das muss man prüfen, ob das die beste Lösung ist.
Herr Ambücken, es kommt auch, glaube ich, ziemlich auf den Standort an. Kann das sein?
Ja, natürlich. Es ist immer die Frage, kann ich eine Außeneinheit irgendwo vernünftig aufstellen? Die Abstandsregeln sind zum Glück in den letzten Jahren, das ist Ländersache. Man muss hier immer landspezifisch auch reingucken, wie es im Bundesland aussieht. Aber in den meisten Bundesländern sind die in den letzten Jahren doch gekippt worden. Das heißt, wir dürfen also auch in diese 3 Meter, die wir bisher an Abstandsfläche haben, die Maschinen einstellen, müssen hier tatsächlich nur noch in Anführungszeichen die TA-Lärm betrachten.
Aber gucken Sie auf Schall und solche Geschichten.
Genau, Genau, das ist ja die, das ist genau der Schalldruck, die TH Lärm. Und gerade die hochwertigen Maschinen, es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr leise Wärmepumpen, wo sie auch in Wohngebieten keine großen Probleme mit haben. Ja.
Und es ist auch ein bisschen subjektiv, ne? Wenn das Wohngebiet vorher ganz ruhig war und da kommt eine Wärmepumpe, da ist natürlich auch eine leise Wärmepumpe schon möglicherweise erstmal zu viel.
Ich habe aber auch Kunden, die sagen, ich höre die gar nicht.
Ja. Ja, wenn man sich dran gewöhnt hat. Das ist wie wenn man neben der Autobahn wohnt, die hört man auch irgendwann nicht mehr.
Ja gut, das ist jetzt krasser.
Ja, es ist auch die Erfahrung aus der Praxis. Wir nehmen die Geräte oft in Betrieb und kriegen dann, die Kunden sagen, ja, dann schalten Sie doch mal hoch. Und wir sagen, nein, die läuft schon in Volllast. Und man will es gar nicht glauben, dass die modernen Geräte so leise sind, gerade auch im Vergleich zu den älteren Geräten. Dann.
Hier hatte noch jemand die Idee, so eine Wärmepumpe vielleicht in ein Gewächshaus zu installieren. Nee?
Nein, wir sind bei Bestandsgebäude, wo Menschen leben.
Nein, das Gewächshaus steht ja wohl schon im Garten, also ist auch Bestand. Die Fernwärmeanschlüsse sind noch Thema. Gilt das auch, also diese 65%, gilt das generell für alle Fernwärmeanschlüsse? Egal, wie die Fernwärme, da gibt es ja Bio, da gibt es Holzpellets, alles mögliche
an Wärme. Ja, ist so eine ähnliche Diskussion wie mit dem Strom, der kommt ja zurzeit auch nicht, ist nicht, noch nicht so
nur
grün.
Zur Hälfte kommt er aus.
Genau, grün. Da muss dran gearbeitet werden und genauso sieht das auch bei den Nah- und Fernwärmeanbietern aus. Die müssen das jetzt auch schon ausweisen, da gibt es immer Zertifikate, die kann man auch sich mal einsehen lassen und vorzeigen lassen und viele sind jetzt auch gerade dabei, so Transformationspläne zu entwickeln, da lohnt es mal bei der Kommune nachzufragen. Das ist eher so, da ist Baden-Württemberg der Vorreiter, die sind schon ziemlich weit. Aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, die viele Großstädte sind jetzt gerade dabei, solche Pläne aufzustellen und dann zu sagen auch, wie stellen wir uns das vielleicht vor, wie unsere Fernwärme zukünftig grüner wird, so mit der Zeit.
Darf ich mal eine Kurzabfrage starten? Wärmepumpe mit Solarthermie? Kurze Antwort. Okay, kann man prüfen?
Ja.
Ich bevorzuge PV als Kombination, also ja, Solarstrom.
Photovoltaik, genau, weil die den Strom liefert. Allerdings ist auch im Winter möglicherweise nicht so viel Sonne da, wenn die Wärmepumpe möglicherweise mehr,
natürlich,
muss man vielleicht dazu sagen. Was ist mit Klimaanlage statt Wärmepumpe?
Bedient nur einzelne Räume, macht kein Warmwasser.
Und rauscht im Raum.
Und macht Geräusch im Raum, ja.
Könnte aber als Einzellösung eine
als
Option
Einzellösung
sein.
Ja, auch gerade, wir reden ja mittlerweile über sommerliche Überhitzung, ne? Dann ist es schon manchmal interessant, auch diesen Aspekt mit
beides, ja,
zu betrachten.
Und jetzt noch das Ominöse, vielleicht auch nach Bremen, H2-Ready, Wasserstoff-Ready-Heizungen. Was sagen Sie dazu, Frau Ewen?
Die sind ja leider drin geblieben, leider, weil wir gesagt haben, es wird Zukunftsmusik bleiben für private Haushalte. Also es mag vielleicht Einzelregionen geben, wo das tatsächlich spruchreif ist, aber es heißt ja, ich darf dann, dürfte eine Heizungsanlage einbauen, die auch geeignet ist für die Versorgung mit Wasserstoff und gleichzeitig müsste ich dann meinen Energieversorger fragen, ob das für mich in meinem Haus zukünftig geplant ist. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die Wasserstofftechnologie im Moment eher in Richtung Industriebetriebe geht, Großproduktion geht und irgendwann am Ende steht vielleicht tatsächlich auch die Versorgung für Privathaushalte. Also das ist nicht optimal.
Also im Augenblick
ist eigentlich
zumindest
nicht die Lösung. Es ist erlaubt, ja, also es ist im Gesetzentwurf noch mit drin geblieben im Moment. Wir sehen das kritisch, weil wir glauben, dass es für die Privathaushalte kaum eine Rolle spielen wird.
Herr Hamburg.
Ja, unser aktuelles Gasnetz wäre zum Beispiel auch für die Nutzung von Wasserstoff überhaupt nicht geeignet, würde das also auch überhaupt nicht hinbekommen. Da geht es wirklich eher um den Privathaushalt, wenn ich zum Beispiel über eine Photovoltaikanlage meinen eigenen Wasserstoff produziere, um den dann tatsächlich wieder zu nutzen. Das wäre zum Beispiel eher eine Variante, aber als Zentralnetz, glaube ich, kann ich mir das im Moment auch noch nur schwer vorstellen.
Ja, also bin ich auch meine Meinung, tatsächlich auch dann die Frage, dann sollte man wieder Strom und Wärme aus dem Wasserstoff machen und es nicht nur einfach in der normalen Gasheizung.
Und das ist in der Übersetzung, also in der energetischen Verwertung nicht so gut.
Ja, also die überall sind Wirkungsgrade, die sich natürlich letztendlich wahrscheinlich auch in Kosten widerspiegeln werden. Also für grünen Wasserstoff müssen wir viermal so viel erneuerbare Energien aufbauen.
Denkmalgeschützte Häuser haben wir unter unserer Hörerschaft einige ganz alte als Einzeldenkmale geschützt, aber das Gros sind eher so schlecht gedämmtere Wohnungen, Fachwerkhäuser, die man auch nicht so einfach von außen nachdämmen kann. Was macht man mit einem ja, Denkmal oder sehr schlecht gedämmten Haus.
Herr Krug.
Da bleibt eigentlich nur die Innenaufstellung, die ich eben schon erwähnt hatte. Das funktioniert so, das Gerät ist innen, aber mit Leitung wird Luft von außen geholt, in die Wärmepumpe geführt und dann entwärmt wieder nach außen gegeben. Man sieht dann an der Fassade, im Kellerbereich, wo das ist, die beiden Lüftungsgitter, das ist so. Aber man sieht kein Gerät wie bei der Außenaufstellung. Gleiche Bedingungen wie bei allen, 55 Grad Auslegung sollte nicht überschritten werden, sonst klemmt das da. Und wenn die überschritten wird, muss man über Heizkörpertausch nachdenken.
Größere
oder spezielle, es gibt Wärmepumpenheizkörper, ja. Die sind ganz speziell, die kommen auch mit niedrigen Temperaturen aus. Aber dann ist es eine Kombination, die rund ist.
Ja, aber ich habe viele, viele Denkmäler, die gerade relativ große alte Heizkörper haben halt. Also die sind da besser aufgestellt.
Das heißt, die alten Heizkörper, die mal als überdimensionierend galten, sind jetzt...
Muss man durchkalkulieren, aber ist manchmal vielleicht an der Stelle etwas einfacher und man kann doch mit kleinen Maßnahmen, auch manchmal sind auch schon die Fenster getauscht worden, auch in einem Denkmal, dass die Sache gar nicht so schlecht aussieht.
Dass die Vorlauftemperaturen
und niedriger sein. Zentral ist immer, diese Vorlauftemperaturen müssen stimmen. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen.
Hamböcken, diese besonderen Heizkörper, die auf Wärmepumpen abstellen, die sozusagen die Flächenheizung besser ersetzen können, sind die deutlich teurer als normaler?
Ja, in der Regel schon. Selbst wenn ich die Heizkörper entsprechend auslege, um auf eine niedrige Vorlauftemperatur zu kommen, sind alleine über die Fläche die Heizkörper schon deutlich teurer, nehmen meistens auch viel Platz ein. Die gebläseunterstützten Heizkörper sind ebenfalls deutlich teurer. Was ich vielleicht auch nochmal einwerfe, man muss es wirklich individuell betrachten, ist zum Beispiel der Einbau eines Frässystems, Fußbodenheizung möglich oder eines Modernisierungssystems mit vielleicht gerade mal 2 Zentimeter Aufbau, die gibt es heute. Auch die Möglichkeiten muss man prüfen. Man sollte wirklich individuell prüfen, wie bekommen wir die Vorlauftemperatur runter. Es führen da mehrere Wege nach Rom.
Biogas.
Ich würde vielleicht gerne noch mal einmal ergänzen. Mhm. Wir hatten ja das Stichwort auch Förderung. Und das sollte nicht der Eindruck entstehen, dass nur die Wärmepumpe selbst gefördert wird, sondern alle mit der Maßnahme verbundenen Kosten. Also sollten neue Heizkörper erforderlich sein, sollten noch weitere Maßnahmen erforderlich sein, so gehört das in der Regel mit in diese Fördersumme und würde dann eben auch zu diesen Fördersätzen dann umgerechnet werden. Also
es gibt aber eine Obergrenze, ne? Bei der Förderung,
es gibt Summe? Es gibt pro Jahr, pro Kalenderjahr eine Maximalsumme von 60.000 Euro aktuell.
Und pro Wohneinheit,
also in diesem Jahr. Genau, pro Wohneinheit.
Also man kann sich da jetzt nicht das Luxusteil mit 30% fördern lassen mit, ich weiß nicht, 120.000 Euro oder so.
Nee, das geht nicht. Dann würde der Rest ja eben außerhalb der Förderung möglich sein. Aber es ist durchaus ein bisschen was drin. Das wollte ich damit nur zum Ausdruck
bringen. Bei Mehrfamilienhäusern kommt dann erkleckliches Sümmchen zusammen.
Weil es pro Wohneinheit ist, ja. Und das andere ist, man kann natürlich auch, wenn man genügend Steuern zahlt, das ist nichts für Menschen, die wenig Steuern zahlen, kann man Steuernachlässe stattdessen, statt der Förderung in Anspruch nehmen. Das kann sich auch lohnen.
Wir bewohnen eine Wohnung in Stuttgart, da betreiben wir unsere Gasheizung mit 100% Biogas. Das kommt von den Stadtwerken aus Stuttgart, ist ein Abfallprodukt aus einer Produktion für Wellpappe. Solche Biogasanlagen, die gibt es ja mehr noch im ländlichen Raum. Sind die dann auch eine Ausnahme für Gasheizungen? Also Biogas ist ja eigentlich dann 100%.
Vermutlich, aber ganz genau weiß ich es nicht.
So wie es jetzt wahrscheinlich drin steht, ja, ist es weiterhin möglich. Auch mit Einschränkungen wahrscheinlich, aber in bestimmten Rahmenbedingungen schon.
Man muss, glaube ich, nachher wirklich ganz genau, wenn das Gesetz gemacht ist, nachschauen, was geht. Aber es ist im Augenblick sehr variantenreich. Ja. Außer dass Biomasse für neue, also Holz, ist nicht mehr, Holzheizungen sind nicht mehr für Neubauten im nach augenblicklichem Stand erlaubt. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, vielleicht an Sie alle zum Abschluss. Wenn ich jetzt noch die Wahl habe, sollte ich jetzt versuchen, die Heizung zu wechseln? Sollte ich später warten? Sollte ich meine Wärmepumpe vielleicht erst 2026 anstreben? Herr Krug, fangen Sie mal an.
Im Moment versuchen viele Leute noch eine neue Heizung zu bekommen, Gas- oder Ölheizung. Die Preise sind deswegen auch gestiegen, das muss man ja auch wissen. Und wer das macht, wäre gut beraten, wenn er die Nachrüstung einer Wärmepumpe jetzt schon hydraulisch vorbereitet, also dass sie später nur noch angeschlossen werden muss. Dann verbaut man sich nichts und kann diesen Weg gehen.
Frau Reiner?
Ich würde natürlich schauen, wie alt ist meine Heizung und wenn ich eben tatsächlich...
Ab welchem Alter würden Sie mal sagen?
Ja, ich habe mir so überlegt, wenn die mehr als 17 Jahre alt ist und je größer das Haus oder Wohnungseigentümergemeinschaft, desto länger dauert dieser Prozess zu gucken, wie baue ich denn jetzt um? Sollte man früher anfangen, eben mit einem Konzept sich tatsächlich zu überlegen. Wenn die Heizung schon sehr betagt ist, muss man eben schauen, wie lange sie noch hält.
Ich denke auch, man sollte mindestens die Nachrüstung zum Beispiel einer Wärmepumpe oder eines regenerativen Anteils vorsehen. Das nicht zu tun, halte ich schon für relativ kurzsichtig. Und ich glaube allerdings auch nicht, dass die Preise ganz stark zusammenbrechen werden. Das wird, wenn nur zulasten der Qualität möglich sein. Ich denke, dass das Niveau sich gar nicht so weit ändern wird. Von der Seite kann man das, denke ich, auch ohne weiteres jetzt schon angehen.
Ja, aber vorher checken, ob nicht doch die Fernwärme eine Option ist an der Stelle.
Frau Ewen. Die Verbraucherzentrale hat das letzte Wort.
Oh, das ist jetzt aber nett. Also mein Tipp wäre auch, prüfen, gibt es andere Systeme? Also ist ein Fernwärmeanschluss geplant? Ist ein Nahwärmeanschluss geplant? Kann ich mich mit Nachbarn zusammentun? Denn es wäre super ärgerlich, jetzt in diesem Jahr im Hauruck-Verfahren noch schnell eine Gasheizung neu einzubauen, um dann vielleicht ein paar Wochen später zu erfahren, Mensch, in dieser Straße tut sich einiges und in 2 Jahren habe ich hier ganz andere Optionen. Also die ersten Schritte für die Verbraucher und Verbraucherinnen sind auf jeden Fall nochmal sich Gedanken zu machen über Energieeinsparung, über energetische Sanierung. Was gibt mein Geldbeutel her? Kann ich das vielleicht jetzt erstmal machen, um dann perspektivisch auf neuere Heizsysteme umsteigen zu können? Geht das nicht, weil mein Geldbeutel das nicht hergeht, muss ich mir genau die anderen Fragen stellen, die ich gerade schon erwähnt habe. Gibt es alternative Planungen?
Und Mieter sollten auch genau hingucken, weil das Gesetz sieht eigentlich auch einen gewissen Mieterschutz bei der Modernisierungsumlage im Bereich Heizung Austausch vor. Ich danke Gisela Renner vom Bundesverband der Energieberater, Inse Eben von der Verbraucherzentrale Bremen, Achim Hambücken, den Heizungsfachmann und Dank an Ralf Krug, der hier den Bund der Energieverbraucher vertreten hat. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche einen schönen Tag.